Ja, eine neue Folge, was mich bewegt, und heute mal wieder in etwas anderen Konstellationen, als sie sonst so gewohnt sind. Wir wollen heute ja die durchaus prekäre Lage in der deutschen und auch globalen Automobilindustrie wieder mal von einem Experten auf diesem Gebiet einschätzen lassen. Ich begrüße hier bei Was mich bewegt den Dozenten für Automobilwirtschaft an der Fachhochschule des Mittelstands in Hannover. Herzlich willkommen, Herr Frank Schwope. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Ja, schönen guten Tag.
Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Ja, Herr Schwope, steigen wir mal ein bisschen ein mit ein paar aktuellen Zahlen. Das Statistische Bundesamt hat für die Fertigung im verarbeiteten Gewerbe für 2024 einen Rückgang um 4,5% gegenüber dem Vorjahr festgestellt. Der Ökonom Nils Jansen nennt es ein Jahr zum Vergessen für die deutsche Industrie. Der Rückgang wird vor allem auch mit der Schwäche in der Autoindustrie in Verbindung gebracht. Gibt es für Sie in diesem Jahr überhaupt Anzeichen, dass es in irgendeiner Weise besser wird?
Ja, ich glaube schon, dass es 2025 durchaus besser werden kann. Zum einen natürlich im Bereich der Elektromobilität, weil wir im letzten Jahr 2024 sehr schlechte Zahlen gesehen haben, bedingt dadurch, dass es eine sogenannte Umweltprämie gab im Jahr 2023 bis Dezember 2023. Die wurde ja schlagartig eingestellt. Danach ist alles eingebrochen bezüglich der Elektromobilität, weil alle Leute auf die nächste Prämie warten. Aber die gibt es hoffentlich nicht. Und 2025 wird sich deutlich besser entwickeln im Bereich der Elektromobilität, weil der Ersatzbedarf zugenommen hat, weil die Automobilhersteller möglicherweise Strafzahlungen an die EU leisten müssen, wenn sie bestimmte Schadstoffziele nicht erfüllen. Außerdem darf man auch nicht vergessen, dass wir jetzt 5 schlechte Jahre gesehen haben im Automobilabsatz, und irgendwann sind die Fahrzeuge so alt und der Ersatzbedarf so hoch, dass die Autokonjunktur wieder anzieht.
Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, das Thema Elektromobilität, natürlich eins der wichtigsten für die Automobilindustrie und speziell in Deutschland eins der wichtigsten Wachstumsfelder. Jetzt hatten wir auch dazu jetzt im Januar schon mal ganz positive Zahlen. Wir haben jetzt den ersten Monat im Jahr hinter uns und wie gesagt, da gibt es positive Signale. Das Kraftfahrtbundesamt hat jetzt die Nachfrage nach E-Autos, da ist die um mehr als die Hälfte gegenüber dem Januar 2024 gestiegen, und auch die E-Auto-Produktion ist kräftig gewachsen, auch im letzten Jahr. Nochmal konkret die Frage, ist für Sie das jetzt erstmal nur ein Strohfeuer oder kann man da schon irgendwie so einen Trend ablesen?
Nein, ich glaube, das ist schon ein Trend, dass es in Deutschland jetzt deutlich bergauf geht. Zum einen wurden viele Käufer aufgeschoben. Zum anderen haben Automobilhersteller sicherlich auch Fahrzeuge zurückgehalten im letzten Jahr, um sie dieses Jahr verkaufen zu können, um die Schadstoffgrenzwerte besser erfüllen zu können. Zudem drohen ja Strafzahlungen für Automobilhersteller, wenn sie die Schadstoffgrenzwerte nicht einhalten. Für Volkswagen könnten das über 1 Milliarde Euro im Jahr 2025 sein. Und dementsprechend haben die Automobilhersteller im letzten Jahr auch schon die Preisgestaltung an der Preisgestaltung gedreht. Sprich, letztes Jahr sind ja schon die Verbrenner teurer geworden, Elektroautos deutlich günstiger. Und da ist sicherlich in diesem Jahr auch noch bei den Elektroauto einiges zu erwarten. Sprich, günstigere Fahrzeuge dürfen in den nächsten Monaten und Jahren durchaus auf den Markt kommen.
Jetzt ist es ja so, dass diese Zahlen jetzt Anfang des Jahres vielleicht auch so ein bisschen Augenwischerei sind, oder sagen auch einige, weil natürlich im Vergleich zum Januar 2024, als erstmals die Kaufprämie für die Elektroautos ausgeblieben ist, eben dadurch eben diese schwachen Zahlen, diese schwachen Absatzzahlen und Nachfragezahlen eben herrühren und jetzt vielleicht diese 50-prozentige Steigerung, die wir jetzt hier sehen, vielleicht so ein bisschen, wie gesagt, Augenwischerei sind. Aber Sie sind, soweit ich das auch von Ihnen gelesen habe, auch nicht so ein wahnsinniger Verfechter von solchen Förderungs- oder Subventionsmaßnahmen durch den Staat, wie es jetzt bei der E-Kaufprämie passiert ist.
Nein, absolut nicht. Also etwas übertrieben gesagt, stelle ich mal in den Raum, warum soll ich Ihren neuen Tesla finanzieren? Ein bisschen ironisch gesagt. Ich glaube, die Leute, die sich ein Elektroauto kaufen, wollten in der Vergangenheit, die meisten waren überhaupt nicht drauf angewiesen. Da hat der Staat teilweise viel Geld mit rausgehauen, was nicht zwangsläufig nötig ist. Wir haben das auch im Jahr 2009 gesehen. Damals gab es eine Abwrackprämie, die sich euphemistisch auch Umweltprämie nannte. Da sind die Absatzzahlen in Deutschland ja, explodiert auf 3,8 Millionen, so viel wie fast nie in Deutschland verkauft werden an Autos, also Verbrenner seinerzeit natürlich noch. Und in den 5 oder 6 Folgejahren sind die Absatzzahlen natürlich massiv eingebrochen. Und das hat man eigentlich immer, wenn man etwas fördert, gehen die Zahlen natürlich hoch. Wenn Sie 5.000 Euro für ein Elektroauto dazu bekommen, nehmen Sie das natürlich gern mit. Mitnahmeeffekte sind ein großes Thema dann natürlich auch. Aber hinterher brechen die Zahlen natürlich umso stärker ein. Und da fragt man sich natürlich auch, warum werden Elektroautos gefördert? Sie können genauso gut, wenn Sie Umweltprämien vergeben wollen, Elektroräder finanzieren. Ja. Sie können sparsame Kühlschränke, Kühltruhen, Waschmaschinen und dergleichen finanzieren. Warum soll man das Geld in die Autoindustrie stecken? Hm. Zumal die Autoindustrie, sprich die deutschen Hersteller, Volkswagen, Mercedes und BMW in den letzten 4 Jahren Rekordergebnisse eingefahren haben, also wahrscheinlich die 4 stärksten Jahre ever gesehen haben. Für 2024 liegen die Zahlen noch nicht vor, aber man kann davon ausgehen, dass sie auch noch relativ stark gewesen sind.
Mhm. Aber was, wenn Sie sagen, das ist der falsche Weg oder sozusagen die Steuergelder an der falschen Stelle ausgegeben, was würden Sie denn sagen, um jetzt auch dem Hochlauf der Elektromobilität nochmal auch vielleicht von Staatswegen, von der Seite der Politik auch nochmal so ein bisschen Push zu geben? Wo wären denn die Steuergelder besser angelegt? Vielleicht das Thema Infrastruktur ist natürlich auch ein Thema, was immer noch nach Ausbau ruft sozusagen. Wo würden Sie sagen, wäre das besser angelegt, das Geld?
Absolut. Ladeinfrastruktur ist ein ganz wichtiges Thema. Natürlich, dass der Staat das unterstützt, das auch fördert. Ähnlich wie bei der Bahn. Da gibt es ja auch immer die Rufe danach, dass der Staat sich eigentlich nur um die Infrastruktur kümmern soll, sprich um die Gleise. Ähnlich kann man es bei der Ladeinfrastruktur und auch generell bei den Straßen natürlich sehen. Alles andere, der Autobau, Autoverkauf, da bin ich ein großer Freund des Marktes, sollte eigentlich den Herstellern überlassen bleiben bezüglich Preisgestaltung und bezüglich Modellpolitik.
Ja, dann schauen wir doch mal noch ein bisschen stärker auch auf einzelne Hersteller, beziehungsweise ja in Deutschland auf den wichtigsten Hersteller, wichtigsten Industrieplayer, kann man eigentlich auch sagen, Volkswagen. Ganz und gar auf Elektromobilität ausgerichtet in den letzten Jahren. Und jetzt haben die Wolfsburger auch einen Ausblick auf ihren ersten, ich sag's mal in Anführungszeichen, es klingt immer so ein bisschen despektierlich, aber Billigstromer, kann man es ja sagen, wobei natürlich man diskutieren kann, ob 20.000 Euro billig sind, aber der Arbeitstitel lautet ID1 für diesen Billigstromer, der ab 2027 dann kommen soll. Was würden Sie sagen, ist Volkswagen mit diesem Weg oder auch mit der Geschwindigkeit und mit der Aussicht, dass es erst 2025 soweit ist, für so ein günstiges Einstiegsmodell im Bereich Elektromobilität auf der richtigen Spur?
Naja, das ist ein Baustein für die richtige Spur auf alle Fälle. Natürlich wird man neue Technologie, moderne Batterien kaskadenartig von oben nach unten in den Markt einführen, sprich erst die großen, teuren Autos, die sowas bekommen. Das ist bei fast allen Technologien so. Und mit einem ID1 erschließt man sich natürlich unten ein Segment, und ob das Auto 20.000 oder vielleicht 23.000 am Ende kostet, sei mal dahingestellt. Aber damit lässt sich wahrscheinlich auch nicht sonderlich viel verdienen. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Das große Geld wird natürlich mit großen Autos verdient und mit Premium- oder Luxusfahrzeugen, mit Porsche, mit Audi oder mit SUVs. Das steht außer Frage, und nicht mit einem Kleinfahrzeug wie einem ID1. Es war ja auch nicht so, dass der VW Up früher oder der VW Lupo oder ein VW Polo die Gewinnbringer schlechthin waren, sondern das sind natürlich die großen Fahrzeuge, die SUVs und wie gesagt die anderen Marken wie Audi, wie Porsche, die insbesondere die Erträge einfahren.
Aber die Stückzahlen sind natürlich gerade in dem Bereich der Premium-Mobilität natürlich nicht so groß wie im Vergleich zu den Volumenherstellern. Sie haben es ja auch eingangs gesagt, es drohen Strafzahlungen, wenn die EU-Flottengrenzen, CO2-Flottengrenzen nicht eingehalten werden. Man muss aber schon sagen, dass das der richtige Weg ist, um auch die Elektromobilität in die Breite zu bringen. Und wir sehen ja das wir kommen gleich auch noch ein bisschen dazu, beim Thema China, natürlich auch verstärkt, da Modelle jetzt in Zukunft auch auf den europäischen Markt kommen, die deutlich günstiger sein werden, als das, was es momentan in der, sage ich mal, breiten Mobilität an Elektroautos gibt. Also ist das schon jetzt auch zum richtigen Zeitpunkt der richtige Move von Volkswagen?
Ja, auf alle Fälle. Also wie gesagt, mit kleinen Wagen lässt sich wahrscheinlich nicht viel Geld verdienen. Insofern war es in den letzten Jahren auch nicht sonderlich interessant für den Volkswagen-Konzern und für andere Konzerne, sich in diesen Klassen zu engagieren. Natürlich bereitet man dann ein Stück weit den anderen Marken den Weg, wie beispielsweise dem Dacia Spring oder wie in einem Mietmotorfahrzeug. Aber VW ist ja eigentlich schon dafür bekannt, ein bisschen verspätet zu kommen, aber dann mit voller Wucht. Und man rollt ab 2027 dann dieses Kleinwagensegment wahrscheinlich aus und wird sicherlich auch auf vernünftige Stückzahlen kommen, was natürlich auch wichtig sein kann, um die Leute in Lohn und Brot zu bringen, weil man darf ja auch nicht vergessen, der Konzern hat über 680.000 Mitarbeiter. Es gibt ja jetzt Stelleneinsparungen, wurden ja vor Weihnachten noch beschlossen, 35.000 Stellen sollen abgebaut werden. Und zusätzlich zum Abbau ist es natürlich auch immer wichtig, dass Arbeit da ist, dass Fahrzeuge produziert werden und dass man die Leute im Konzern halten kann bzw. bezahlen kann. Mhm.
Glauben Sie denn, dass der Konzern auch weiterhin auf diesem Elektromobilitätspfad bleiben wird? Also wir sehen es, wir hören ja jetzt zum Beispiel von Porsche natürlich ein ganz anderes Segment, als die jetzt die VW-Kernmarke bedient. Aber da wird sich ja auch schon wieder umorientiert, dass man wieder stärker auch auf Verbrenner setzen möchte und ein bisschen von seinem ja auch ausgerufenen Elektrokurs, der war bei Porsche nie ganz, das ist klar. 911er zum Beispiel war weiterhin, sollte er natürlich als Verbrenner vorhanden sein. Aber da wird sich trotzdem jetzt auch gerade auch aufgrund der finanziellen Lage wieder so ein bisschen umorientiert. Sehen Sie das als generelle Tendenz, dass was jetzt passieren kann? Auch vielleicht so ein bisschen Blick auf die politischen Verhältnisse, die wir vielleicht dann ab Februar oder dann später vielleicht, wenn eine funktionsfähige Regierung zustande gekommen ist, dann auch sehen werden. Also was könnte da noch kommen?
Naja, wir sehen ja wirklich so eine kleine Renaissance des Verbrenners, sage ich mal, die natürlich insbesondere durch die USA betrieben wird, durch Donald Trump und die Stärkung des Verbrennungsmotors, was ja auch eine kuriose Konstellation in den USA ist, sein Buddy Elon Musk sozusagen, der Eigentümer oder Miteigentümer des größten Elektroautoherstellers der Welt. Man tut sich zusammen und Trump unterstützt dann aber die Verbrenner, spannende Geschichte sicherlich, aber auf alle Fälle ist es eine kleine Renaissance des Verbrenners, zumindest für die USA. Und die USA werden sicherlich generell länger am Verbrenner festhalten als Europa. Aber wir sehen natürlich in Europa einen ganz klaren Move hin zur Elektromobilität. In China sehen wir das auch. Und im Rest der Welt ist der Verbrenner natürlich auch noch existent. Und insofern werden natürlich Elektroautos und Verbrenner die nächsten 10, 15 Jahre noch parallel laufen. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher.
Jetzt wollen wir mal ein bisschen noch auf die internationalere Ebene gucken. Sie haben es gerade auch schon mehrfach angesprochen. China ist natürlich immer noch der wichtigste Markt für auch die deutschen Automobilhersteller. Da hat man jetzt in der letzten Zeit gesehen, jüngstes Beispiel ist der Move auch von Audi, sich da auch stärker in einem Local-for-Local-Ansatz sozusagen hinzugeben und stärker auch Modelle zu produzieren, die wirklich für den chinesischen Markt ausgerichtet sind. Und viele der Hersteller tun sich ja mittlerweile dort sehr schwer. Ist es denn aus Ihrer Sicht der richtige Move, sich auch für jeden Markt, sage ich mal, singulär aufzustellen? Auch ein bisschen mit Blick auf das, was wir jetzt momentan auch unter diesem, diesem Damoklesschwert des drohenden Handelskriegs zwischen den USA, zwischen China droht, dass man sich doch deutlich stärker auf einzelne Märkte spezifisch konzentriert und dort auch Wertschöpfung generiert.
Naja, man wird sich natürlich nicht auf jeden Markt singulär einstellen können. Ich sage jetzt mal übertrieben, Liechtenstein und Andorra interessiert natürlich keinen, aber die wichtigen großen Märkte wie China, wie Nordamerika, wie Europa, die sind natürlich schon relevant. Und da muss man sich dann angesichts der politischen Dimension wohl auch ganz klar mehrbeinig aufstellen, sprich chinesische Technologie, chinesische Software für den chinesischen Markt, vielleicht für den gesamten asiatischen Markt oder für große Teile des asiatischen Marktes. VW hat ja eine Kooperation mit XPeng. VW hat sich beteiligt an XPeng. VW hat ja auch drei andere Joint-Venture-Partner noch in China. Und für die westliche Welt, für Europa und die USA ist ja die Beteiligung und der Einstieg bei Rivian sicherlich wichtiger. Sei mal dahingestellt, dass Rivian jetzt ein großartiger Player ist, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich auch eine Entscheidung für Nordamerika, für Technologie in Nordamerika und wahrscheinlich auch für die europäische Mobilität.
Aber sehen Sie die deutsche Autoindustrie denn gut aufgestellt? Ich meine, klar, deutsche Industrie allgemein ist sehr exportorientiert, logisch. Da zähle ich jetzt nichts Neues, aber jetzt auch im Blick auf das, was Donald Trump unter der neuen US-Administration jetzt androht oder auch schon umgesetzt hat mit Mexiko und Kanada, mit den neuen Strafzöllen, mit dem sehr protektionistischen Gebaren. Gleichzeitig weiß man auch immer bei Donald Trump nicht immer so, was er vielleicht in der nächsten Stunde oder am Morgen danach schon wieder für eine Meinung hat. Also wie schwer ist das momentan auch für die deutsche Autoindustrie, sich da strategisch auch zu orientieren? Oder sollte man sich jetzt nicht verrückt machen durch vielleicht kurzfristige Maßnahmen, die da angesetzt werden? Aber damit muss man sich natürlich beschäftigen. Die deutsche Industrie ist in den USA auch durchaus stark vertreten. Also von daher, sie haben sich ja schon lokalisiert oder regionalisiert mit ihrer Wertschöpfung. Aber wie kann man sich auf so ein, auch vielleicht so ein erratisches Verhalten da dann auch einstellen?
Ja, ich glaube, erratisch trifft es wirklich ganz gut. Man sollte sich aber nicht zu sehr verunsichern lassen. Ne? Also ja. Trump hat in seiner ersten Amtszeit ja auch schon Dinge angekündigt, die nicht kamen. Gut, die zweite Amtszeit wird vielleicht ein bisschen härter, kann man davon ausgehen. Aber auch die Zölle gegen Mexiko und Kanada sind ja erstmal ausgesetzt für 30 Tage, wenn ich das richtig verfolgt habe. Und er hat natürlich auch Maßnahmen gegen die deutsche Autoindustrie angekündigt. Was da kommen mag, sei mal dahingestellt. Aber die europäische Kommission kann natürlich auch reagieren und in Europa sind es über 500 Millionen Einwohner, in Amerika sind es 300 Millionen Einwohner. Also es kann auch mit Vergeltungsmaßnahmen natürlich Amerika unter Druck gesetzt werden. Und man sollte sich, glaube ich, nicht wirklich zu sehr verunsichern lassen. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist es natürlich für viele Hersteller sehr unangenehm. BMW beispielsweise hat das größte Werk des Konzerns in Spartanburg in den USA, fertigt dort SUVs, die halt weltweit verschifft werden. Umgekehrt in Deutschland eher Limousinen, die dann in die USA gebracht werden. Und man müsste dann plötzlich auf beide Fahrzeuge, sowohl auf die Limousinen aus Europa nach Amerika und auf die SUVs von den USA nach Europa Zölle zahlen. Also ich bin schon relativ sicher, dass da noch einiges abgebügelt wird, dass es nicht so hart kommt, wie es momentan droht. Es sind ja beispielsweise auch die amerikanischen Hersteller General Motors und Ford, die in Mexiko produzieren, davon betroffen. Wenn die in Mexiko produzierte Fahrzeuge in die USA bringen, würden die theoretisch auch besteuert. Also das ist alles ein bisschen unausgereift, unausgegoren, glaube ich. Man sollte sich da nicht zu sehr verunsichern lassen und darauf setzen, dass die Europäische Kommission das Ganze wieder einfängt, beziehungsweise sich mit Trump und Konsorten an einen Tisch setzt und ihm Wege aufzeigt, diese Zölle nicht einzuführen.
Einen ähnlichen Protektionismus-Schub, sage ich mal, oder Trend gab es ja auch in seiner ersten Amtszeit. Da ging es ja dann auch so weit, dass man ja auch schon von einem Handelskrieg auch zwischen den USA und China sprechen konnte. Auch da gab es natürlich die Möglichkeiten, auch vieles dann wieder abzuwenden. Ganz abgesehen davon, dass vieles, was er jetzt natürlich auch eingeleitet hat, auch von Gerichten wieder gestoppt wird. Da ist nur die Frage, inwiefern das natürlich auf internationaler Ebene geht, inwiefern, weiß nicht, die WTO da auch noch irgendwie Einhalt gebieten kann. Das wird sich ja zeigen. Herr Schwobe, zum Schluss möchte ich noch mal einmal kurz einen kleinen Schwenk machen und so noch mal ein bisschen grundsätzlicher fragen, wie es denn eigentlich mit dem Autoland Deutschland weitergeht. Wir hatten jetzt gerade ein Netzwerk an MobilitätsforscherInnen, die sich zu einem 5-Punkte-Plan durchgerungen haben. Und im Prinzip geht es darum, dass Deutschland vom Autoland zum Mobilitätsland sich wandeln sollte. Der stärkere Fokus auf ÖPNV, ganzheitliche Mobilitätsplanung, autonomes Fahren, all diese Bestandteile der neuen Mobilität, wie man es so schön nennt. Glauben Sie, dass so ein Wandel momentan politische Mehrheiten gewinnen kann? Auch ein bisschen mit Blick auf den Ausgang der Bundestagswahl in 2 Wochen?
Ich glaube eher nicht. Wenn man auf den Ausgang der Bundestagswahlen spekulieren sollte, natürlich sind Mobilitätsdienste wichtig. Aber ich glaube, damit lässt sich nicht so viel Geld verdienen, beziehungsweise lassen sich nicht so viele Arbeitsplätze erhalten wie mit der Autoindustrie. Natürlich werden die Arbeitsplätze in der Autoindustrie in den nächsten Monaten und Jahren massiv abschmelzen. Wir haben es bei den Zulieferern gesehen, die angefangen haben. Härtestes oder krassestes Beispiel ist ja ZF mit, ich glaube, es waren 16.000 Stellen auf 54.000 Stellen. Also ich meine, es war mehr als ein Viertel der Stellen, die abgebaut werden sollen. Bei Volkswagen 35.000 von 130.000 in Deutschland. Und das ist ja nur die Marke Volkswagen gewesen. Da muss man sich schon auf einiges einstellen. Was aber sicherlich durchaus wichtig wird, perspektivisch, sind diese beiden disruptiven Technologien, Elektromobilität. Aber da ist man ja auch dran, hier Batteriefabriken hochzuziehen, in Salzgitter beispielsweise. gut, in Kaiserslautern, das von ACC mit Total und Mercedes ist, glaube ich, erstmal auf Eis gelegt. Da werden sicherlich die ein oder anderen Projekte auch wieder gecancelt. Aber man muss natürlich sehen, dass man bei der Batterietechnologie dranbleibt, gerade wenn die Stickstoffbatterie vielleicht im Ende der Dekade zum Game Changer wird. Man muss natürlich auch sehen, Sie hatten es angesprochen, dass man das autonome Fahren auf die Reihe bekommt, weil das ist ja die zweite disruptive Technologie, die Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre sicherlich breit ausgerollt wird. Und gerade beim autonomen Fahren ist ja eine Vernetzung dann mit dem öffentlichen Verkehr beziehungsweise ein Ersatz von autonom fahrenden Fahrzeugen, die Busse und Bahnen quasi zum Teil ersetzen können, sehr realistisch. Also wenn das autonome Fahren kommt, dann ist die ländliche Bevölkerung beispielsweise sicherlich ganz anders aufgestellt als heute in einem Dorf, wo kein Bus mehr fährt. Und gerade das autonome Fahren, damit lässt sich, glaube ich, perspektivisch sehr viel Geld verdienen. Aber wir sind in Deutschland und Europa natürlich nicht so gut aufgestellt wie die Amerikaner oder die Chinesen.
Ja, und dazu kommt Deutschland. Die Automobilindustrie ist nun mal die Kernindustrie Deutschlands und sozusagen darauf fokussiert sich momentan alles, die auch wieder auf Vordermann zu bringen und da auch wieder die Absätze auch gerade bei der Elektromobilität nach oben zu bringen. Und da sehe ich momentan auch so ein bisschen das Problem, dass vielleicht das große Projekt der Verkehrswende, die ja auch viel, viel weitgreifender ist, die ja in den ÖPNV mit reingeht, die in den Güterverkehr mit reingeht, dass das vielleicht auch so ein bisschen in der Diskussion an der einen oder anderen Stelle zu kurz kommt. Ja, vielen Dank, Herr Schope, für die Einschätzung hier so ein bisschen zur aktuellen Lage in der Automobilindustrie an dieser Stelle. Vielen Dank. Ja, und liebe Zuhörerinnen, wie immer freuen wir uns natürlich auch über Ihre Meinung, die Sie gerne bei LinkedIn, bei unseren Kanälen auch kundtun können. Und alle Infos und alle Artikel, die wir jetzt so ein bisschen angeschnitten haben hier heute im Gespräch, verlinken wir natürlich dann auch nochmal in den Shownotes. Und ja, vielen Dank, Herr Schope, für die Einschätzung.
Gerne und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Tschüss.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.